redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen und der eine ist da. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für 1 Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn oder einerlei Meinung, und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen. Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, es gab bisher ausführlicher beschrieben in der Offenbarung 3 Hauptgestalten der Finsternis. Das erste, der Drache, also Satan. Das zweite, das Tier aus dem Meer, dem Völkermeer, der Antichrist, der Sohn des Satans, in Nachahmung der göttlichen Dreieinigkeit. Und als drittes, das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, der den Heiligen Geist nachäfft und Zeichen und Wunder tut. Und nun, schon in den vorigen Kapiteln angedeutet, aber jetzt ausführlicher beschrieben: Babylon, die Große, die Hure und die Mutter aller Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Das ist die 4. Gestalt. Und ich habe gestern schon gesagt, diese Hure einerseits, so wird es im letzten Vers dieses Kapitels gesagt, die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde, ist diese Frau, oder die auf dem Tier sitzt, die Frau auf dem Tier. Symbol für Europa übrigens, eine Frau auf dem Stier, nämlich Zeus, ja, auf dem Zeus-Stier, die Königstochter aus Kreta, die in Kreta landet, aus welchem Teil? Aus Phönizien. Phönizische Königstochter, Europa, die nach Europa kommt dann. Europa wird nach ihr benannt. Und Hier also die Frau auf dem Tier, auf dem Scharlachrotentier. Und sie ist als Hure gekennzeichnet. Was ist ein Kennzeichen einer Hure? Sie ist keine treue und gottesfürchtige Ehefrau, sondern eine gottlose Person, die es mit allen möglichen Personen treibt, die nicht treu ist, sondern sich jedem öffnet. Und im übertragenen Sinne wird Hurerei auch immer wieder verwendet im gesamten Alten und Neuen Testament als Symbol für Götzendienst, dass man nicht dem einzigen Gott dient, wie er im ersten Gebot sich geoffenbart hat: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, und auch nicht Jesus allein nachfolgt, gemäß Johannes 14, Vers 6 und Apostelgeschichte 4, Vers 12 und 1. Korinther 3, Vers 11, sondern mit allen Religionen buhlt, hurt, sich vermischt, sich vereinigt. Die große Ökumene der Endzeit. Und ich habe gestern schon gesagt, diese Hure Babylon wird nur gebraucht, bis der Antichrist seine Welteinheit hergestellt hat. Und dann werden diese Könige beauftragt, sie fallen zu lassen. Wir haben es gerade gelesen. Man kann sie deshalb auch nennen, mit diesem Ausdruck, sie ist praktisch ein nützlicher Idiot, so wie man heutzutage sagt, ja, für das antichristliche System, diese abgefallene Religion oder Kircheneinheit. Das sollen sich alle hinter die Ohren schreiben, die jetzt denken, sie müssen an der Welteinheit mitarbeiten, wenn es eine Einheit ohne die Wahrheit Jesu Christi als einzigem Weg zum Vater ist. Natürlich spricht der Herr Jesus in Johannes 17 von der wahren Einheit. Es ist aber nur die Einheit der wirklich Wiedergeborenen. Und über diese heißt es, gerade in diesem viel zitierten und viel missbrauchten Einheitskapitel Johannes 17, dass die Welt sie hasst. Sie sind eben nicht eins mit der Welt, sondern werden gehasst von der Welt, sind abgesondert von der Welt. Sie leben zwar in der Welt, sollen aber ein Licht sein und nicht sich von der Welt beeinflussen lassen, sondern die Welt prägen durch das Evangelium, das sie unverkürzt und unverfälscht verkündigen sollen. Ja? Johannes 17, die wahre Einheit aller in Jesus Christus geborgenen, gläubigen, wiedergeborenen Jüngerinnen und Jünger Jesu Christi, und Offenbarung 17, das Gegenkapitel dazu, die falsche Einheit der hurerischen Vermischung der Religionen und Konfessionen. Hier wird beschrieben die antichristlich inspirierte Welteinheitskirche und Welteinheitsreligion, wie sie etwa auch die New Age-Bewegung und sämtliche okkulten Sekten und Richtungen anstreben. Auch Bahai etwa, um nur ein Beispiel zu nennen. Den Begriff Babylon haben wir hier gehört. Das wäre jetzt ein langes Thema, hier durch die Heilige Schrift zu gehen und zu schauen, was alles über Babylon geschrieben steht. Ich will mich auf die wichtigsten Eckpunkte in Kürze beschränken. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, dann taucht es zum ersten Mal auf mit Nimrod, darauf komme ich gleich noch zurück, und dann ausführlicher in 1. Mose 11. 1. Mose 11, der Turmbau zu Babel. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Es war noch dieser Urzustand nach der Sintflut. Da war noch die Einheit vorhanden vom Noah-Geschlecht. Vielleicht kann jemand, der sich mit Technik auskennt, ein bisschen aufpassen, dass hinten nichts passiert, sich da hinsetzen, danke. Und eine einzige Sprache. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, heißt es weiter, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Was wird hier erstrebt? Sie wollen sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 5, diese Ursünde wird wieder aufgegriffen. Die Generation, die Geschlechter nach der Sintflut, ist auch wieder in eine abgefallene Menschheit gemündet, die schon wieder diese Sünde wiederholt. Aber der Herr wird keine Sintflut mehr schicken, sondern am Ende eine Feuerflut. Ja, die Gerichte, von denen wir auch gestern bei den Zornschalen gehört haben. Ja, jetzt also hier 1. Mose 11, sie wollen sich einen Namen machen. Der Mensch will sich selber groß machen, keinen, der über ihm throne. Und heute braucht man auch Wolkenkratzer, viel höher vielleicht, als dieser Turmbau damals geworden wäre. Rekorde werden angestrebt weltweit. Und es geht um die Einheit, dass man diesen Turm weithin sieht und sagt, das ist unser Symbol, das führt uns zusammen. Gibt es heute auch diese Menschheitsbruderschaft, die erstrebt wird? Ja? Eine Welt, eine Religion, das ist das große Programm der Endzeit, der babylonischen Vereinigung. Nicht ohne Grund gibt es heute eine UNO als eine Art Vorstufe zur Welteinheitsregierung mit allem, was dazugehört, Weltgerichtshof, Weltpolizei, Weltarmee und die verschiedenen kontinentalen Zusammenschlüsse, zum Beispiel Europäische Union, sind ja nur eine Zwischenstufe zur letztendlichen Welteinheit. Aber was geschah damals und was wird am Ende geschehen? Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Ja, und wir wissen, dass die Sprachentwicklung keine Evolution, sondern eine Devolution ist, dass die Sprachen früher viel anspruchsvoller waren als viele heutige Sprachen. Es hat sich mehr vereinfacht. Da gibt es interessante Untersuchungen, etwa von Dr. Roger Libby, ja, wie die Sprachen immer mehr verflacht sind letztendlich. Es gab früher viel mehr grammatikalische Formen in den Ursprachen. Und ja, so hat sich manches auch in der Sprache gezeigt. Aber so sehen wir, dass Gott auch diese Sprachen geschaffen hat. Damals beim Turmbau zu Babel. Ein großes Geheimnis, auch in der Linguistik, nebenbei bemerkt. Aber keiner soll nicht mehr die Sprache des anderen verstehen, damit sie nicht zu mächtig werden. Gott will diese Einheit gar nicht, der Menschheit. Sondern er hat jedem Volk seinen Bereich gegeben, wo es leben darf. Und friedlich zusammenleben, natürlich, aber nicht diese große Vermischung. Das ist babylonische Endzeitreligion. Politisch missbraucht. Und dann heißt noch in 1. Mose 11, Vers 8, so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Babel heißt ja Verwirrung. Die Sprachen wurden verwirrt. Heute will man auch eine Einheitssprache erzeugen, Esperanto, Hoffnung, aber das gelingt nicht, wohl eher mit Englisch kann sein, weil das eine sehr einfache Sprache ist, wo es auch keine verschiedenen Geschlechter gibt, der, die, da, so einfach der und so, nur als ein Beispiel. Aber ja, ich denke, der Menschheit wird es auch gelingen, aber nur eine kurze Zeit. Der Antichrist wird sein Scheinfriedensreich errichten, das aber nur während dieser siebenjährigen Trübsalzeit bestehen wird. Insbesondere dann in der zweiten Hälfte, wo dann aber auch schon die Gerichte in rascher Folge über die Welt ergehen. Also da kommt Babel vor, 1. Mose 11. Dann kommt es immer wieder vor in der israelischen Geschichte und der absolute Höhepunkt oder Tiefpunkt ist, wo Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wird, in ein Land, wo Götzendienst an der Tagesordnung ist, Astrologie und all diese okkulten Praktiken, vor denen Gottes Wort uns warnt. Es wird vor allem bei den Propheten Jeremia und Hesekiel beschrieben, auch Daniel. Daniel, der ja selber in der Verbannung ist, aber dort ein Licht sein darf, ja, auch im heidnischen Umgebung durfte er ein Licht sein vom lebendigen, wirklichen Gott zeugen, bis hin zur Gefährdung seines Lebens. Er wurde ja in die Löwengrube geworfen, weil er nicht aufhörte, zum lebendigen, einzig wahren Gott zu beten. Lest einmal das Buch Daniel. Aber welcher Götzendienst, als Gott dem Nebukadnezar diese Weltreiche geoffenbart hatte, sein Reich und alle folgenden Reiche bis zur Wiederkunft des Herrn, da hat er nichts anderes zu tun, als im nächsten Kapitel, Daniel 3 wird es dann beschrieben, sich selber dieses Standbild bauen zu lassen, das er da geschaut hatte. Ja. Eine Verdrehung in den Götzendienst durch ein verfinstertes Herz. Der war damals noch nicht gläubig. Später gab es gewisse Erweckungen, wohl bei Nebukadnezar, als er sehr gedemütigt wurde und bis zur Stufe des Viehs erniedrigt wurde. Aber es ist auch ein Rätsel um diesen König, der so zwischen dem gläubigen Daniel und dem babylonischen Götzendienst hin und her gerissen war und Israel erobert hatte. Und sein Nachfolger Belsatzar, er hat es dann, die Gotteslästerung wiederum bis auf die Spitze getrieben, hat die Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem missbraucht für ein Saufgelage und die Schrift Mene, Mene, Tegel, Upar, Sin erschien an der Wand und in einer Nacht wurde Babylon zerstört von den Medo-Persern. Heute Babylon das Irakgebiet, ja, eine große Bedrohung, die vor allem gegen dieses winzige Land Israel gerichtet wird, das halb so groß ist wie Baden-Württemberg. Aber ein Geheimnis um Israel, die ganze Welt wird marschieren gegen die Stadt Jerusalem. Ein geistliches Geheimnis, man kann das rational nicht fassen. Ja. Aber es ist dieser Hass gegen Gott und sein Bundesvolk des Alten Testaments. Soweit einiges grundlegend in aller Kürze zu Babel. Jetzt wollen wir noch einmal Vers für Vers hier entlang gehen. Einer von den sieben Engeln, es ist einer von den Schalenengeln, und wir haben gesehen, bei der siebten Zornschale heißt es, dass Babylon der Großen vor Gott gedacht wurde. Er hat ihr den Becher des Glutweins seines Zorns gegeben. Und wenn jetzt Babel beschrieben wird, ist das jetzt die Detailaufnahme noch einmal, was eigentlich Babylon ist. Aber das Gericht Babels steht schon fest. Ja. Auch wenn jetzt wir es erleben, auch in der Gegenwart, wie sich diese Babylon-Religion zusammenballt, wir dürfen wissen, ihr Urteil lautet, gefallen ist Babylon die Große. Es wird sich nicht halten, sondern der Herr hat es schon gerichtet am Kreuz auf Golgatha, und dieses Urteil wird dann auch sichtbar vollstreckt, wenn Babylon, das sich jetzt noch aufrichtet, dann aber sichtbar auch fallen wird. Und sie werden weinen und wehklagen darüber, wie wir dann in Offenbarung 18 lesen werden. Einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Was diese vielen Wasser bedeuten, wird in Vers 15 erklärt. Er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Sie hat also Kontakt mit allen Völkern dieser Erde. Es muss etwas, ein religiöses System sein, das alles durchdringt mit seinem Sauerteig der Sünde, der Unzucht, der Verführung, der Vermischung. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Neben dem Bild der Unzucht, des Götzendienstes, der Vermischung, klingt auch immer wieder die Betrunkenheit an, der Rausch. Es heißt dann auch in Offenbarung 18, dass sie Zauberei getrieben hat, griechisch Pharmakeia, das ist der Begriff für Drogen, kann auch positiv verwendet werden in der Pharmazie, aber hier ist gemeint rauschhafte Drogen, ekstatische Zustände, Benebelung des Verstandes, Zudröhnung des Denkens, kennen wir das heute auch. Geht mal in ein Kaufhaus, in einen Laden, überall bum, 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 bum. Ja, die Menschheit wird systematisch zugedröhnt übers Radio. Es gibt kaum noch ein Sender, wo Klassik läuft. Alles nur noch mit harten Rhythmen. Selbst bei den Volksmusikliedern kommt es immer mehr. Und es muss immer dieser maschinengetriebene Schlagzeugrhythmus sein. Die Leute sollen immer in einen tanzhaften Rauschzustand hineinkommen. Gleichzeitig wird Drogenkonsum immer mehr freigegeben. In der Schweiz ist demnächst eine Volksabstimmung darüber. Ich hoffe, dass ihr dagegen stimmt, dass das immer noch mehr zunimmt, diese Methadon-Dinge. Ja, ist das so, nicht?
Das ist keine Frage, wenn wir noch stimmen.
Ja, wir hoffen ja, dass das da nochmal Einsicht kommt. Das hat keinen Sinn, Drogen noch zu verteilen, sondern wirklich ein Zug sieht anders aus. Vor allem der Herr kann da auch helfen und dann auch wirkliche Enthaltsamkeit, wie auf allen Gebieten. Und jedenfalls rauschhafte Zustände, Drogen, Ekstase, die Rockmusik dient sicherlich auch dazu. Brot und Spiele hat man schon im Römischen Reich den Leuten geboten, um sie abzulenken von den wirklichen Problemen und Grausamkeiten dieses Reiches. Und dann aber auch die mystischen Erfahrungen, die immer mehr zunehmen, Stichwort Emerging Church, was jetzt immer mehr auch in evangelikale Kreise hineinkommt. Gerade hat der Gnadauer Verband eine positive Empfehlung für diese abgefallene, gottlose Bewegung gegeben. Ja, so weit ist es schon gekommen. Es ist also grauenhaft, was geschieht. Und es wird eindringen, es wird die letzten Gemeinden durchsäuern. Und dann wird es heißen, geht aus von ihr. Ja, geht aus von diesem Hurensystem. Ich habe ein Buch da über Emerging Church, das sehr ausführlich das analysiert, von Rudolf Ebertshäuser, kann das wärmstens empfehlen. Das ist eine Vermischung von katholischer Mystik, charismatischer Ekstase, modernen Elementen, vor allem auch in der Musik, und Relativierung des Wortes Gottes. Ja, das Wort Gottes ist nicht mehr im Vordergrund, sondern das Gefühl, die Erfahrungen, die Einheitserlebnisse, und das geht hin zur großen Ökumene. Dann gibt es keine Unterschiede mehr, etwa zur römisch-katholischen Religion. werde darauf gleich noch zurückkommen. Und nun heißt es weiter, dieser Engel, nämlich ist gemeint, brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Warum in eine Wüste? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Die Wüste ist ja der Ort, wo Israel 40 Jahre umherirrte, bis sie ins gelobte Land kamen, als ein Ort, wo nicht viel Fruchtbarkeit ist. Ja, wir haben es auch gestern gesehen. Es ist der Ort, wo der Herr Jesus versucht wurde, wo der Satan offenbar eine besondere Wohnstätte hat. Im geistlichen Sinne. Die Behausung von Dämonen, unwirtliche Gegend. Und vor allem wird hier deutlich das wahre Gesicht dieser Hure und aller, die mit ihr verbunden sind. Es ist der Wüstengeist. Und da, wo auch eine entsprechende Religion hinkommt, sage ich mal, die Jesus als den Sohn Gottes ablehnt, da entsteht auch in aller Regel Wüste. Ist uns das schon aufgefallen? Dieser ganze Wüstengürtel, wo der Islam jetzt herrscht, ist fast überall Wüste. Es gibt gewisse Ausnahmen, aber das sind die Wüstengegenden dieser Erde. Und der Geist brachte ihn in die Wüste und er sah jetzt diese Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, diese Hure, ganz eindeutig die Hure. Das scharlachrote Tier ist der Antichrist. Denn es wird hier ganz klar beschrieben, es hat Namen voller Lästerung, so wie es in Offenbarung 13 auch schon beschrieben war. 7 Köpfe und 10 Hörner, das wird nachher noch erklärt, ich gehe jetzt noch nicht darauf ein, die Einzelheiten. Und das sind also Zeichen seiner angemaßten Königswürde, nicht? Diese Köpfe und Hörner. Und Kronen werden in Offenbarung 13 zusätzlich genannt. Und die Frau selber trägt auch kostbarste Gewänder. Kostbarste Gewänder. Und zwar wird hier genannt Purpur und Scharlach, was eben Könige trugen. Allein die Purpurherstellung erforderte den Tod zigtausender Schnecken für ein Purpurgewand. Purpurschnecken. Sehr, sehr teuer war das. Aber diese Hure kann sich das leisten. Sie hat ja von überall Gold und Geschenke bekommen und großen Handel betrieben, werden wir noch hören. Eine Handelsmacht, 1a. Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Das passt genau dazu. Das sind übrigens auch die Elemente, die bei der himmlischen Stadt dann beschrieben werden. Aber hier ist es ein verschmutztes, missbrauchtes Gold. Alles das sind wunderbar von Gott geschaffene Dinge, Gold, Edelsteine und Perlen. Deshalb kommen sie im himmlischen Jerusalem wieder vor. Aber von der Hure werden sie usurpiert, missbraucht, in den Dreck gezogen. Wird die wunderbare Schöpfung Gottes nur als Täuschungsmanöver nach vorne getragen. Ja, äußerlich glänzend, innerlich zersetzt, zersetzend, tödlich, giftig. So wie ein wunderschöner Apfel außen ganz rotbackig aussehen kann und innen ist der Wurm drin und man sieht es nicht unbedingt von außen gleich. Ja. So ist es mit dieser Hure. Und natürlich dient das auch zur Verlockung. Der Mensch lässt sich durch Gold verlocken. Wie viele haben schon Mord begangen wegen Gold? Ich habe gehört, zurzeit gibt es gar kein Gold mehr in den Banken. Die Leute sind wie wahnsinnig dahinterher, weil sie Angst haben jetzt vor der Weltfinanzkrise. Also Gold, ein wertvolles Edelmetall, aber hier dient es dazu, die Leute zu blenden und zu sagen, oh, da ist die Macht, da ist der Einfluss, da ist das Geld, da müssen wir hin, da gibt es was zu sehen, da gibt es was zu erleben. Typisch babylonische Verführung. We develop leaders, wir entwickeln Führer oder Leiter, so wirbt eine große Akademie, evangelikale Akademie in Deutschland. Nicht mehr Diener, sondern Führer sollen jetzt gefördert werden. Das ist dieser Babylon-Geist. Man will nur noch groß sein, groß dastehen vor der Welt und staatliche Anerkennung gewinnen. Ja. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich will es jetzt nicht näher sagen. Ich halte das für einen völlig verfehlten Weg. Gerade jetzt, wo der Staat immer antichristlicher wird, jetzt will man die Anerkennung vom Staat. Ist das endzeitlich richtig, sowas zu tun? Das nur nebenbei bemerkt. Also ein scharlachrotes Tier voll Namen der Lästerung, gekleidet in Gold, Purpur, Edelsteine. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräuel und der Unreinheit ihrer Unzucht. Dieser goldene Becher symbolisiert zunächst Reichtum, symbolisiert auch die Trunkenheit, denn in dem Becher stellt man sich dann auch meistens was Alkoholisches vor. Und es ist auch bekannt, dass Huren selber oftmals betrunken sind und andere auch betrunken machen wollen, dass sie ihren Verstand verlieren und die Sünde geringschätzen und blind in ihr Verderben tappen, in die Grube des Totenreichs, wie in den Buch der Sprüche es heißt. Also Rauschzustände gehören ganz klar dazu, auch in Diskos müsst ihr mal beobachten. Flackerlicht, das um den Verstand auszuschalten, dröhnende Rhythmen, um die sexuellen Gefühle anzusprechen, Alkohol, um die Hemmungen abzubauen. Genau diese Elemente finden wir auch bei der Hure Babylon. Und das wird bei unserer Jugend heute millionenfach drüber gedröhnt, sage ich mal. Ja. Endzeitliche Zustände. Ein goldener Becher in ihrer Hand, aber dieser goldene Becher hat meines Erachtens noch eine tiefere Bedeutung. In welcher Kirche spielt denn dieser goldene Becher eine ganz große Rolle? In der römisch-katholischen Kirche. Und da nähern wir uns jetzt langsam an. Ich vertrete nicht die These, dass Rom allein jetzt die Hure Babylon sei, aber die These der großen Vermischung der Konfessionen und Religionen und der Aufweichung der biblischen Wahrheit, dass das das Babylonische darstellt. Um das schon einmal vorweg zu sagen. Dieser goldene Becher symbolisiert auch die Transsubstantiationslehre. Das heißt, die Lehre, ganz fromm getan, dass der Leib und das Blut Christi wirklich materiell sich verwandeln würden. Wenn die Glöckchen erklingen in der katholischen Messe, würde das wirklich sich in einer magischen Weise verwandeln in den Leib Christi, sodass er immer wieder geopfert werden müsste. Es heißt aber im Hebräerbrief, ein für alle Mal hat der Herr Jesus das vollgültige Opfer vollbracht. Er wird nicht immer wieder geopfert, sondern das kommt aus der Mysterienreligion aus Babylon, dass die Leute glauben, wenn sie jetzt diese Hostie empfangen, dann sind die Sünden vergeben, auch wenn sie vielleicht gar nicht wirklich gläubig und bußbereit sind. Wie ein magischer Reinigungsakt, ich sage es mal so, ist ja zum Teil auch ins Hochlutherische eingedrungen, dass dann die Sünden vergeben sind. Die Sünden werden aber nur vergeben, wenn ich von Herzen Buße tue, dem Herrn meine Sünden bekenne und nicht, wenn ich einfach eine Oblade empfange. Ohne Glauben ist es alles nichts nütze. Natürlich dürfen wir das Abendmahl empfangen und das Brot brechen, versteht mich bitte nicht falsch, aber es darf nie zu einem magischen Ritual verkommen. Und diese Gefahr ist besonders groß in der römisch-katholischen Kirche. Es wird praktisch jeden Sonntag durchgeführt, bei jeder Messe, und ist das Zentrum der katholischen Messe. Und die Reformatoren haben noch gesagt, ich zitiere jetzt, es sei ein vermaledeiter Götzendienst, was dort läuft. Die sind damals in den Tod gegangen. Marie Durand hat sich über 30 Jahre einsperren lassen, weil sie sich weigerte, die katholische Messe anzunehmen, weil sie das als magischen Götzendienst gesehen hat. Sie wollte das biblische Abendmahl, ist etwas völlig anderes, aber nicht diese wandlungsmystische Religion. Wer da noch Fragen hat, ich kann das gerne noch vertiefen. Aber das ist auch dieser Becher ein Symbol, vor allem wenn wir dann gleich noch hören, wie viele Heilige, wirklich Gläubige, getötet wurden von dieser falschen Religion. Wenn wir auf die Inquisition schauen, aber tausende Gläubige, ob es Waldenser waren, Hugenotten oder andere, sie wurden hingemetzelt. Wenn man allein die Bartholomäusnacht in Frankreich weiß, dass das Blut der Flüsse in Paris war rot, das Wasser der Flüsse in Paris war rot vom Blut der Märtyrer, der Hugenotten, die damals umgebracht wurden, von einer sich christlich nennenden Kirche. Das hat nichts mit biblischem Glauben mehr zu tun gehabt, sondern das ist der Hass der falschen Religion gegen die dem schmalen Weg, auf dem schmalen Weg wandeln wollten. Dieser goldene Becher in der Hand. Und dann auch das Stirnband. Die Huren im alten Rom trugen ein Stirnband, wo der Name geschrieben sein musste. Und deshalb auch dieser Vergleich. Der Name lautet Mysterion Babylon He Megale. Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und hier kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Wir haben in unserem Buch, also wir sind Erich Brüning, Hans-Werner Deppe und ich, in diesem Buch auch diese Zusammenhänge dargestellt. Es ist viel bekämpft worden, bekommt man in christlichen Buchhandlungen, wenn überhaupt, nur unterm Ladentisch. Projekt Einheit, Rom, Ökumene und die Evangelikalen. Ich habe ein paar mitgebracht. Daraus möchte ich euch etwas vorlesen, was hier steht. Man muss folgende Zusammenhänge wissen bezüglich der babylonischen Einflussnahme auf sämtliche Religionen. Ich zitiere hier. Wenn wir zu den Seite 35, wenn wir zu den tatsächlichen Ursprüngen der Marienverehrung gelangen möchten, müssen wir uns weiter als bis zur Lebenszeit Marias zurückbegeben, in alttestamentliche Zeit. Im Buch des Propheten Jeremia brandmarkt Gott den Kult um die Königin des Himmels. Jeremia 7, Vers 18 und 44, Vers 17. dem das Volk Israel verfallen war. Bei dieser Himmelskönigin handelte es sich um die babylonische Muttergottheit Ishtar, die von anderen Völkern auch unter dem Namen Astarte oder Ashtaroth verehrt wurde. Das Volk Israel hatte sich bis dahin im Lauf seiner Geschichte schon mehrfach diesem Götzendienst zugewandt. Zum Beispiel Richter 2, Vers 13, 1. Samuel 7, Vers 4. Und sogar der König Salomo hatte sich dazu hinreißen lassen, 1. Könige 11, Vers 5. Die kultische Verehrung von Muttergottheiten findet sich in allen antiken Kulturen der Welt. Zum Beispiel in Form vieler verschiedener Göttinnen, wie bei den Griechen zum Beispiel Artemis, Demeter und Aphrodite, denen in der römischen Mythologie wiederum Diana, Ceres und Venus entsprechen. Diese Göttinnenverehrung geht auf einen gemeinsamen Ursprung in Babylonien zurück, auf den besagten Kult um die große Mutter Ishtar. Historiker sehen die Wurzeln dieses Kults in der Verehrung von Semiramis, der Gattin Nimrods, des allerersten Königs der Erde, 1. Mose 10, Vers 8 bis 10. Kommt noch vor dem Turmbau zu Babel, dieser Nimrod. Eine ganz, ganz dunkle Gestalt aus der Urzeit. Nimrod, der als gewalttätiger Herrscher Babels ein erster Vorschatten des falschen Erlösers des Antichrists ist. Und weiter. Von Babel bzw. Babylon aus machte sich der Kult der Muttergöttin auf die Reise um die Welt. Bald unter verschiedenen Namen aufgeteilt in einzelne Gestalten und Verkörperungen ihrer vielen Eigenschaften, bald wieder vereint in einer Person, die alle Einzelattribute in sich aufsog. Zu den besonders beliebten Verkörperungen einer solchen Muttergottheit gehörte die ägyptisch-griechische Göttin Isis, die mit ihrem göttlichen Sohn Horus auf dem Arm geradezu wie eine Madonna bildlich dargestellt wurde, sowie die griechische Göttin Artemis, Jungfrau und Mutter zugleich, mit deren Verehrung durch die Epheser der Apostel Paulus in Konflikt geriet. Und nun Ephesus. Ephesus hat eine besondere Bewandtnis beziehungsweise der katholischen Marienreligion. Das möchte ich jetzt euch zitieren. Ephesus war schließlich mit dem dortigen riesigen Artemis-Tempel ein vielbesuchter Wallfahrtsort und ein Zentrum des Kults um diese Göttin, deren herrliche Größe, so die Gegner des Paulus, ganz Asien und der ganze Erdkreis verehrt. Apostelgeschichte 19, Vers 27. Und nun gehen wir einige Jahrhunderte weiter nach Paulus, der ja fast getötet wurde wegen dieses Aufruhrs des Goldschmieds Demetrius. Es ging auch da um Geld, ja, immer auch das Geld. Und dann heißt weiter, schreiben wir weiter hier, im Jahr 431 fand nämlich gerade in dieser Stadt Ephesus, also 400 Jahre später, das bedeutendste kirchengeschichtliche Ereignis in Bezug auf die Marienverehrung statt. Das vom römischen Kaiser Theodosius II. Einberufene dritte ökumenische Konzil, das als Konzil zu Ephesus in die Geschichtsbücher einging. Hier nun wurde Maria der Titel Gottesgebärerin, griechisch Theotokos, offiziell verliehen, was sie praktisch zur Mutter Gottes erhob. So fand also die alte babylonische Mutter-Kind-Verehrung Eingang ins katholische Christentum und entwickelte sich dort zu einem Hauptmerkmal der römischen Kirche. Es ist die gleiche Stadt, Ephesus, wo auch der Diana-Kult geblüht hatte, noch im ersten Jahrhundert. Und dort war die Bevölkerung so, dass sie dann 400 Jahre später bei diesem Konzil darauf drängte, wir brauchen auch eine Muttergottheit. Ja. Sie wurde wiederbelebt. Natürlich verehren wir Maria auch, aber als Mutter unseres Herrn Jesus Christus. Sie hat ihm das irdische Leben geschenkt, aber Sohn Gottes ist er allein durch den Heiligen Geist. Die Maria, so muss die katholische Kirche folgern jetzt, wurde auch unbefleckt empfangen. So in dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis, was durch eine okkulte Vision der jungen Babette zu Peru, glaube ich, hieß sie, geoffenbart wurde in dieser Grotte in Lourdes. War Lourdes, nicht? Fatima war später. Lourdes 1850 rum wurde dann das dogmatisiert und dann 1950 oder 51 wurde dann das zweite Mariendogma, die Himmelfahrt Marias, behauptet, obwohl sich beides nirgends in der Bibel findet. Ja. Wenn man das logisch weiterdenkt, Maria sei unbefleckt empfangen worden,
durch ihre Mutter Anna, wie sie genannt wird. Da muss man, wenn man es weiterdenkt, muss man sagen, ja, und die Anna, war die dann befleckt? Dann kann man bis Adam und Eva zurückgehen und sagen, dann ist keiner mehr in der Sünde. Nicht? Brauchen wir letztendlich auch keine Erlösung. Und so gibt es heute ja neben diesen zwei bereits verkündeten, angeblich unfehlbaren Mariendogmen, es wurde ex cathedra verkündet, die Forderung eines katholischen Begehrens, eine Unterschriftensammlung Maria auch zur Miterlöserin neben Jesus Christus einzusetzen. So weit will man jetzt gehen. Nicht mehr Jesus allein, sondern Jesus und Maria. Das ist katholische Religion. Die Muttergottheit soll den Sieg behalten. Und sie meinen es gut, sie meinen, das sei alles christlich. Ich will keinem was Böses da unterstellen. Aber doch, der Teufel möchte natürlich Jesus zur Seite schieben. Sagen, da habt ihr jetzt eine Muttergöttin. Verehrt die. Aber die hat nicht für uns ihr Leben gegeben und ist verblutet. Sie hat zwar Schmerzen gelitten innerlich, ein Schwert ging durch ihre Seele, als ihr Sohn gekreuzigt wurde, aber sie hat keine Erlösung vollbracht. Steht in der Bibel nirgends. Es gilt, alle Menschen sind Sünder und bedürfen der Erlösung, Römer 3. Dazu gehört auch Maria, die Mutter Jesu. Da natürlich Jesus Gottes Sohn ist, kann man vielleicht sagen, sie ist die Mutter des Gottessohnes, aber Mutter Gottes ist zumindest sehr, sehr missverständlich. Ja? Sie ist niemals die Mutter Gottes des Vaters, wie dieser Begriff auch implizieren könnte. Ich sage es mal vorsichtig. Also ich bezeichne sie als Mutter unseres Herrn Jesus Christus. Ja, aber jedenfalls Babylon ist die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Nicht ohne Grund ist es so, dass heute immer mehr das Weibliche betont wird durch die feministische Bewegung. So paradox es klingt, die feministische Bewegung will etwas Ähnliches wie der Marienkult. Obwohl sich äußerlich manche Kontroversen hier ergeben zwischen katholischer Kirche und Feminismus. Sie will nämlich die Frau auf den Thron setzen. Sie will behaupten, die Frau sei der bessere Mensch, ja geradezu das sündlose Wesen. Und radikale Feministinnen, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, behaupten, das Menstruationsblut der Frau sei besser als das Blut Jesu und könne uns erlösen. So also bei radikalen Feministinnen wie Mary Daly und anderen nachzulesen. Also eine schreckliche Lehre von Dämonen, die da heute immer mehr aufkommt. Und als ich den EU-Reformvertrag von Lissabon studiert habe und auch schon die Vorläuferverfassung für das neue Europa, das ja unter dem Sternenkranz dieser Marienerscheinung stehen soll, die fälschlich mit Offenbarung 12 in Verbindung gebracht wird, da lesen wir, bei den Grundwerten in Artikel 2, als einen der Grundwerte neben Toleranz, Pluralismus, Nichtdiskriminierung, heißt dann auch die Gleichheit von Frauen und Männern oder Männern und Frauen, wie rum, egal. Die Gleichheit wird aber behauptet. Und das ist die Gender- oder Gender-Ideologie. Der Mensch wird nicht als Mann und Frau geschaffen, sondern bestimmt jetzt selber sein Geschlecht. Daraus folgt dann wiederum die Homo-Ehe und diese Dinge, die behauptet werden, dass das alles normal sei. Die Bibel nennt es aber Sünde. Also ihr versteht, der radikale Feminismus, wie wir ihn heute auch erleben, das hängt auch mit dieser Vergöttlichung des Weiblichen zusammen. Natürlich nichts gegen unsere Frauen, ja, es sind genauso wunderbare Geschöpfe wie die Männer hoffentlich auch, ja, wir wollen uns ja nicht selber loben, aber wir brauchen alle den Erlöser, ob wir Mann oder Frau sind. Es ist keiner besser von seinem Ursprung her. Wir können nur besser gemacht werden, indem der Herr Jesus uns reinigt und heiligt. Das brauchen wir alle. Sicher haben Männer vieles falsch gemacht und Frauen unterdrückt. Das ist leider Tatsache. Aber es darf es nicht umgekehrt erfolgen, dass sogar zur Verfolgung der Männer aufgerufen wird von radikalen Feministinnen. Man kehrt jetzt das ins Gegenteil um. Das nur dazu. Jedenfalls hier Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Nun lesen wir weiter, dass diese Frau berauscht ist vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Mir fiel da die Herodias ein. Wer war Herodias? Sie war die Frau, die ihrer Tochter den Befehl gab, den Johannes den Täufer köpfen zu lassen. Ja, sie hatte ja getanzt, die Tochter Herodias, vor dem König Herodes. Und es war nicht seine Frau, es war die Frau seines Bruders, wie hieß der? Ja, ich habe mir es hier notiert, kann es euch sagen, in Matthäus 14, da heißt es, Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Philippus, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Das ist übrigens der einzige Tanz im Neuen Testament. Ja. Und der führt zur Enthauptung des Propheten Johannes des Täufers. Darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und diese Herodias war letztendlich eine Hure. Ja. Sie hat es mit verschiedenen Männern getrieben und Johannes hatte den Finger darauf gelegt, auf diese Wunde im Königreich damals. Und ja, er hat aus Liebe zu Gott die Folgen getragen, wurde getötet. Und auch Nero, als er Rom in Brand gesteckt hatte, um immer neue Bauwerke zu errichten, um sich selber einen Namen zu machen. Ja, er wollte ja selber der Bauherr des neuen Rom sein. Und dann kam Kritik aus dem Volk, hat vielleicht unser Kaiser unsere Existenz zerstört. Und dann hat Nero einen Sündenbock gesucht und hat es auf die Christen geschoben. Es kam zur ersten großen Christenverfolgung, allerdings noch auf Rom und Umgebung konzentriert, noch nicht im ganzen Reich. Aber auch hier ein Mann, der viele Frauen hatten, der Hurerei betrieb und ein Vorbild für ein Typos für den Antichrist bildet, hatte sich auch verbündet mit falscher Religion, wie überhaupt die römischen Kaiser in der damaligen Zeit. Und die Christen wurden den Löwen vorgeworfen, berauscht vom Blut der Heiligen, diese Hure Babylon. Und heute hat man heute auch Sündenböcke, wie damals beim Brand Roms. Heute sind es die nicht sich auf den breiten Weg ziehen lassen, die nicht mitmachen bei der großen Vermischung, und das sind die bösen Fundamentalisten. Fundamentalisten, das kommt von Fundamentals, die Grundlagen des Glaubens, dazu gehört die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, die Gottessohnschaft Jesu, die Jungfrauengeburt, der Sühnetod Jesu, die leibliche Auferstehung und Himmelfahrt, das sind Glaubensartikel, die auch unsere Väter, auch die Reformatoren geglaubt haben. Sie würden heute alle in die fundamentalistische Schublade gesteckt. Ja? Und wir sind da in guter Gesellschaft, wenn wir am Wort Gottes festhalten, an unserem Herrn festhalten. Aber das kann man heute nicht mehr dulden, dass jemand sagt, Jesus ist die einzige Wahrheit. So sucht man auch heute Sündenböcke, und wir wurden auch schon verurteilt vom Europäischen Rat in einer Resolution im Jahr 2007, wo gesagt wurde, jetzt über die biblische Schöpfungslehre, dass die keinen Platz im Biologieunterricht haben darf, sondern dass allein die Evolutionslehre sachlich ist. Aber nichts verstellen, lieber lassen. Es geht auch immer wieder zurück hier mit der Akustik. Ja, nun heißt es weiter, warum verwunderst du dich? Diese Hure Babylon, die tarnt sich so gut und ist so schwer zu durchschauen für den Normalbürger, dass man erstaunt sehen wird, Mensch, das war ja schon Vermischung und ich bin da vielleicht schon mittendrin und muss mich davon absondern. Geht aus von hier. Wenn ihr es erkennt, wie ist es heute in unseren Gemeinden, erkennen wir noch, wo der Sauerteig der Sünde, der Weltvermischung, der Religionsvermischung, der falschen Ökumene, vor allem auch mit Rom eindringt. Ich erinnere an die Evangelische Allianz, die keine Scheu mehr hat mit Katholiken und verschiedenen Sekten, die man früher noch als Sekten ganz klar gesehen hat, zusammenzuarbeiten. Ja, heute ist das alles um des höheren Ziels der Einheitswillen aufgegeben. Gibt es kaum noch Grenzziehungen gegen falsche Richtungen. Man fragt nicht mehr nach der Wahrheit, sondern will die große Einheit verwirklichen. Ich sage es etwas zugespitzt. Die Allianz ist übrigens genau 100 Jahre vor dem Ökumenischen Rat gegründet. Der Ökumenische Rat hat sich bewusst zum 100-jährigen Jubiläum der Allianz gegründet. Die Allianz wollte ein Bruderbund sein. Das ist an sich lobenswert, wenn es nicht über gewisse Grenzen der Wahrheit der Schrift hinausgeht. Aber die Ökumene wollte dann ein Kirchenbund sein und hat längst die Grenzen überschritten zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis. Und die Allianz ist jetzt auch auf dem Weg. Man hat jetzt gute Beziehungen zu diesen Kreisen, arbeitet sogar mit an einem Verhaltenskodex für Bekehrungen. Wir haben im Zeitjournal darüber berichtet und grenzt sich auch nicht mehr klar gegen ihr Lehren ab. Eine traurige Entwicklung, was aber dazu passt, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. Wir müssen gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wir müssen auf uns selber aufpassen, auf uns und unsere Gemeinden und Kreise. Das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt, dass sie 7 Köpfe und die 10 Hörner hat, lesen wir weiter. Und jetzt diese geheimnisvolle Stelle, die ich auch schon ausführlich ausgelegt habe, deshalb will ich es jetzt kurz machen, im Zusammenhang mit Offenbarung 13. Deshalb hier nochmal kurz in Stichworten, diese, wo Weisheit dazu gehört. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und das wird dann noch weiter ausgeführt mit 7 Köpfen, 7 Bergen, 7 Könige. 5 sind gefallen, der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Es ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Und dann werden die 10 Hörner beschrieben. Nun, diese 7 Köpfe, und dann gibt es noch einen 8. Das sind Reiche, die zeitlich aufeinander folgen, historisch. Verschiedene Weltreiche. Manche haben es auch auf verschiedene römische Kaiser oder Konsuln, Plebejer und Patrizier und so weiter gedeutet. Aber die einleuchtendste Deutung ist so auf die großen Weltreiche dieser Erde. Das gibt nämlich genau diese Zahl. Ich werde es gleich noch näher entfalten. Das sind die historischen Reiche, von denen 5 vergangen sind, aber die anderen noch sehr aktuell geblieben oder neu geworden sind. Und die 10 Hörner, das sind 10 Verwaltungsbezirke, nach meiner Erkenntnis, in die die Welt, in das Reich des Antichristen eingeteilt wird, die dann ihre Kraft und Macht dem Tier geben, die praktisch in einer Stunde das Reich mit dem Antichristen empfangen, wie es auch hier beschrieben ist. Der Kürze willen möchte ich jetzt einfach einmal vorlesen, was der Bibelausleger John MacArthur dazu sagt. Das teilt sich genau auch mit meiner Sicht, die ich, wie gesagt, schon im Zusammenhang mit Offenbarung 13 selbst ausführlicher entfaltet habe. John MacArthur sagt hierzu, dass diese 7 Könige Folgendes bedeutet: Es sind Repräsentanten der 7 großen Weltreiche, und das ist Ägypten, das erste Weltreich, Assyrien, das zweite Weltreich, Babylon, das dritte Weltreich, Medo-Persien, das vierte Weltreich, Griechenland, das fünfte Weltreich. Man weiß, die sind alle untergegangen, ja? Und dann Rom, da sind die meisten Ausleger sich einig, das 6. Reich ist Rom. Übrigens auch die Zahl 6 ist ja auffallend. Und es ist auch dann das 7. Weltreich, ist das wiedererstehende Römische Reich, das wieder aufsteht. Denn es heißt ja hier sehr geheimnisvoll, das Tier, das war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Das entsteht wieder. Ich persönlich sehe das Europäische Reich, das jetzt entsteht, als Zentrum des antichristlichen Reiches, wo auch Rom liegt, mit seiner falschen Religion, als Konglomerat, als Bindemittel sämtlicher falschen Religionen und Konfessionen. Wer es nicht glaubt, muss nur einige Jahre zurückgehen. Über Fernsehen wurde es weltweit gesendet, dieses Bild, wo der Papst in der Mitte stand, auf seiner einen Seite die Führer der christlichen Kirchen, oder die sich auch noch so nennen, Anglikaner, Lutheraner, Methodisten, Baptisten und so weiter, die Führer, wie gesagt, nicht alle Mitglieder oder Anhänger, aber der Fisch fault vom Kopf her, liebe Geschwister. Und auf der anderen Seite des Papstes stand dann der Dalai Lama, shintoistischer Führer, Buddhist, Moslem, auch Vertreter des Judentums, das ist eine Sonderrolle, klar, aber sämtliche Religionen bis hin zu Ahnengeister verehren, Animisten, Medizinmänner mit ihrem Federbusch. Beten die denn jetzt plötzlich alle zum gleichen Gott? Johannes Paul II. Hat behauptet in seiner Rede, das Ziel, den Weltfrieden zu bewahren, übersteigt alle religiösen Unterschiede. Und liebe Freunde, da ist ein großer Denkfehler. Man kennt die Schrift nicht, man will sie nicht mehr kennen, denn Gottes Wort sagt in Jesaja 48, wenn du meine Gebote bewahrest, so würde dein Friede sein wie ein strömender Bach. Ich gebe es frei wieder, ja. Aber wenn man das erste Gebot übertritt, wie kann man denn dann Friede für die Welt und auch Friede für das Herz erhoffen? Das ist genau das, was die gesamte biblische Heilsgeschichte als babylonischen Götzendienst und Abfall brandmarkt. Und genau das ist in Assisi 1986 von den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit geschehen. Ich habe dieses Gräuelbild noch vor Augen, ja, Johannes Paul II. Inmitten dieser absoluten Vermischung der Religionen und Konfessionen. Irdischer Friede über biblische göttliche Wahrheit. Ein schrecklicher Gräuel und eine rein politische Sicht, ohne geistliche Sicht. Ja, man sieht es rein immanent politisch und vergisst und blendet völlig aus die biblisch-geistliche Dimension und verfällt genau dadurch der babylonischen Verführung. Einheit ohne Wahrheit, irdischer Friede ohne Friede mit Gott in seinem Sohn Jesus Christus allein. Ist uns das klar? Der Unterschied, ganz wichtig. Und das können auch nur geistliche Menschen verstehen. 1. Korinther 2, geistliche Dinge können nur von geistlichen Menschen erkannt werden, die wiedergeboren sind durch Gottes Geist. Deshalb erkennen es so viele nicht mehr, weil sie den Geist Gottes nicht haben. Möge der Herr uns gnädig sein, dass wir wirklich hier die Geister unterscheiden können. Ja, und was heißt das nun, wenn es hier heißt, das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Dieses Tier geht hervor aus dem neu entstehenden Römischen Reich, also diesem vereinten Europa, das auch wirklich eine diktatorische Gesetzgebung hat. Ich habe das in meinem Buch Diktatur Europa analysiert, was auch hinten ausliegt. Eine ganz schreckliche Entwicklung. Wer es nicht glaubt, möge das mal nachlesen, was da alles steht. Und das Tier, das nicht ist, ist auch selbst der Achte. Das heißt, dieser Antichrist bekommt eine tödliche Wunde, heißt es in Offenbarung 13, und steht dann wieder auf, setzt sich dann selber wieder an die Stelle. Und er ist deshalb einer von den sieben. Die tödliche Wunde des Antichristen als siebtes Reichstier. Und er ist dann auch der Achte, weil er dann der Antichristus oder der Redivivus ist, der wiederbelebte europäische oder weltweite Herrscher dann am Schluss. Und diese Könige geben ihre Macht dem Tier. Aber es geschieht dann etwas Erstaunliches. Sie lassen die Hure fallen, dann wenn sie nicht mehr brauchen. Wenn diese Religionsvermengung ihren Dienst getan hat, dann kann man sie abschütteln und das wahre Gesicht der dämonischen Welteinheitsreligion offenbaren. Dann wird nur noch der Antichrist auf seinem Thron verehrt, dann wird alles andere abgetan, ja, diese ganzen Kulte, die es noch so gab in den Religionen. Nein, der Antichrist regiert dann allein. Der falsche Prophet macht dann dieses Bild des Tieres perfekt und überall wird man sein Bild, sein Standbild und Denkmal verehren, auch über die Massenmedien, über die ganzen Kanäle der modernen Kommunikationsmittel. In jedes Zimmer, in jedes Herz soll das hineingeimpft werden. Wir marschieren für diesen Führer. Wir entwickeln Führer. Ja, das ist eine ganz gefährliche Parole, ich habe es vorhin erwähnt. Wir haben schon mal einen Führer gehabt. Wir wollen keine solchen Führer mehr. Und diese Könige übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und jetzt kommt das Wunderbare in Vers 14, das Lamm wird sie besiegen. Mit dem Hauch seines Mundes bei der Schlacht von Harmageddon, haben wir bereits gehört. In den anderen Kapiteln wird auch nochmal kommen, in Kapitel 19, dieser Sieg, der Triumph des Lammes unseres Herrn Jesus Christus. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Sie werden mit ihm herrschen im tausendjährigen Reich und dann auch in der Ewigkeit. Und dann wird noch einmal abschließend erklärt, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Interessant ist, dass sie dann selber noch drüber klagen, nachdem sie verbrannt haben. Das werden wir heute Abend betrachten, dieses Klagelied der Könige über die Hure. Wehe, wehe, wie schnell ist sie gefallen. Hätten sie nicht gedacht, dass es so schnell gehen wird. Ja. Aber auch hier sind sie Ausführungsorgane Gottes. Und da sehen wir, auch hier sitzt der Herr im Regimente, in allem. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Plan auszuführen. Die Hure ist die letzte Ausreifung des Bösen zusammen mit dem Antichristen. Die verderbte Kirche muss sich in ihrer ganzen Macht offenbaren. Und ich betone nochmal, nicht, dass er mich falsch versteht. Es ist für mich nicht allein die römisch-katholische Kirche, sowieso nur als System, nicht der einzelne Katholik, muss ich auch sagen. Ja, es gibt viele, die gar nichts davon wissen, was sie alles glauben müssten, gemäß katholischem Dogma. Die vielleicht nur die Bibel kennen, nur in Anführungsstrichen die Bibel, Gott sei Dank die Bibel, aber ihre Dogmen noch nie gelesen haben. Ich war auch so ein Katholik, wusste gar nicht, was die katholischen Dogmen alles von mir verlangen, bis hin zur Himmelfahrt Marias, zur Unfehlbarkeit des Papstes, zur Verehrung von Reliquien, also Knochen von Verstorbenen etc. Ja, das ist also alles eine unheimliche Sache mit viel Okkultismus. Aber das katholische System ist ein System als Gipfel der Hurerei und hat viele Mutterhuren erzeugt, die dann dem zustreben. Und alle, die da in dieser Ökumenisierung mitmachen, sind in Gefahr, hier dem antichristlichen Reich zu verfallen. Wie ich schon erwähnt habe, sehe ich als Antichristen selber einen politischen Führer. Das sehen wir auch daran, dass er ja dann die Hure fallen lässt, wenn er sie nicht mehr braucht. Die Religion wird dann fallen gelassen. Dann wird nur noch der Politiker verehrt als der neue Messias sozusagen, der Pseudo-Messias, also Antichristus. Aber die Hure, das ist dann die falsche Religion. Und der falsche Prophet wird sicherlich eine Zeit lang mit dieser Hure zusammenarbeiten, aber dann sie fallen lassen, weil er selber eben ausreicht, um diese falschen Zeichen und Wunder zu tun. Der falsche Prophet, wohl auch ein religiöser Führer. Und dann heißt es in Vers 17, also Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln, mit einem Sinn also, diese Einheitsideologie, und ihr Reich dem Tier zu geben, bis, und das ist immer tröstlich, dieses göttliche Bis. Bis. Also das heißt, nur so lange wie, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Das ist eine begrenzte Zeit. Wie lange dauert dieser Zeitraum? Ja. Und dadurch, dass das in drei verschiedenen Zeitangaben steht, insgesamt 7 Jahre oder 3,5 Jahre dann, die Hälfte davon, 42 Monate und 1260 Tage. Deshalb denke ich, ist ein deutlicher Hinweis, dass dieser Zeitraum wörtlich zu nehmen ist. Das zeigt uns die Begrenztheit, dieses göttliche Bis. Er hat diesem Reich eine Grenze gesetzt. Eine deutliche und unverrückbare Grenze. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Und das, liebe Geschwister, ist für mich der letzte Hinweis, dass es sich bei dieser Frau um Rom handelt, in mehrfachem Sinn. Rom, die römische Kirche zunächst einmal, repräsentiert einen Jurisdiktionsprimat des Papstes. Das heißt, der Papst hat heute schon laut katholischer Lehre die Rechtsprechungsgewalt über alle Könige der Erde. Ja, wenn irgendwelche Reiche oder Regierungen einen Konflikt haben können und sollen sie zum Papst kommen und dort ihre Sache schlichten lassen. Die katholischen Herrscher sowieso und die anderen können auch kommen. Und deshalb pilgern ununterbrochen Politiker zum Papst, auch unsere Spitzenpolitiker, ist ganz klar. Ja, er ist der oberste Herrscher über die Erde letztendlich. Nachher. Und eine weitere Bestätigung findet sich, dass da mit Rom gemeint ist, mit der großen Stadt, findet sich schließlich auch im 1. Petrusbrief. Das möchte ich zur Bestätigung auch noch sagen. 1. Petrus 5, Vers 13. Da schreibt der Apostel Petrus, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Das ist geschrieben mit großer Wahrscheinlichkeit zur Zeit Neros, als dieser Brand Neros in Gang gesetzt war und die Christenverfolgung losgebrochen ist. Da kann man auch aus diesem Brieffolger, nicht nur aus der Tradition, dass Petrus wohl doch in Rom war und aus Babylon, sprich Rom, gegrüßt hat. So also die Meinung der meisten Ausleger. Und deshalb Babylon hier als Deckname für das kaiserliche Rom zur Zeit Neros, des Vorläufers oder eines der Vorläufer des Antichristen. Es sind ja schon viele gekommen, 1. Johannes 2. Und so also auch hier der Hinweis Rom auch auf den 7 Hügeln. Das kann ich jetzt nachträglich noch ergänzen in Vers 9. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Auch ein deutlicher Hinweis auf Rom, ja, die Stadt der 7 Hügel. Aber auch die 7 Könige. Es hat beide Bedeutungen. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Und so sehen wir also Rom als Zentrum des babylonischen Reiches, der babylonischen Religion, der Verfälschung des Wortes Gottes und alle, die da mitmachen und sich in diese Assisi-Strömung hineinziehen lassen, es geht ja bis in evangelikale Kreise, sind gefährdet, diesem babylonischen Sauerteig zu verfallen.